Da sind wir wieder mit einer brandneuen Folge von
Neues aus dem Digital. Der Podcast vom Landkreis Nordheim.
Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Neues aus dem Digital, dem Podcast zur Verwaltungsdigitalisierung. Und wenn ich Verwaltungsdigitalisierung sage, dann brauche ich nicht lange warten, bis irgendjemand ruft, Datenschutz. Und das vollkommen zu Recht, weil es ist ein wichtiges Thema. Und über genau dieses Thema reden wir jetzt mit Dr. Caroline Busse vom Niedersächsischen Studieninstitut in Hannover. Hallo Caro, herzlich willkommen.
Danke sehr, hallo, freut mich.
Schon mal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Und wir reden jetzt über das Thema Datenschutz. Das Wort höre ich ziemlich häufig und wenn ich es höre, denke ich meistens als erstes an diese nervigen Cookie-Pop-Ups auf Websites, die ich dann mal wegklicken muss. Aber ich denke mal, da steckt ein bisschen mehr hinter, oder? Was bedeutet denn Datenschutz eigentlich?
Eigentlich müsste man eher fragen, was ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung? Denn das liegt dem Ganzen zugrunde. Das ist ein Persönlichkeitsrecht, ein Grundrecht, was vielleicht haben einige schon davon gehört, vom Volkszählungsurteil Mitte der 80er. Da wurde das sozusagen zementiert. Das steht nämlich nicht explizit im Grundgesetz, sondern ergibt sich als Verbindung aus mehreren Artikeln. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals geurteilt, dass ein jeder Mensch das Recht darauf hat, zu wissen, wer wann was über ihn oder sie weiß, beziehungsweise speichert oder jetzt im neuen Sprech verarbeitet. Und darauf begründet sich so die ganze Historie des Datenschutzes. Und die Datenschutzgrundverordnung, die uns auch diese ganzen Cookie-Banner beschert hat, die hat das jetzt nochmal neu aufgelegt für das digitale Zeitalter sozusagen.
Du hast gerade die Datenschutzgrundverordnung angesprochen, die DSGVO. Höre ich auch sehr oft, aber was steht da eigentlich drin und wie genau beeinflusst das mein Leben?
Ja, das ist erstmal, steht auch schon im Namen drin, eine Verordnung, eine europäische Verordnung, also ein Gesetz auf europäischer Ebene, was für alle Mitgliedstaaten der EU mehr oder weniger, aber zu sehr großen Teilen gleichermaßen gilt. Und das gewährleistet das, nämlich das, dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das übrigens auch in der EU-Grundrechtecharta ganz explizit drin steht, im Gegensatz zum Grundgesetz. Und alles in der DSGVO läuft darauf hinaus, dass wir als Menschen möglichst gut informiert werden und auch Handhabe haben gegenüber Organisationen, die unsere personenbezogenen, unsere persönlichen Daten verarbeiten. Dabei können personenbezogene Daten ganz viele verschiedene Formen annehmen. Das können unser Name und Anschrift sein, so um ganz naheliegende Daten zu nennen. Das kann aber auch ein Foto von uns sein oder unsere Social-Media-Posts oder unsere Fingerabdrücke oder alles, was auf uns als Person, als Individuum sich zurückführen lässt.
Unsere Welt wird immer digitaler, aber Daten, die wurden ja schon vorher geschützt. Was würdest du sagen, inwiefern beeinflusst die Digitalisierung den Datenschutz?
Ja, das ist eine spannende Frage. Durch Digitalisierung wird ja alles eher globaler, wächst weiter zusammen. Das Internet, wir denken sofort alle daran. Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig, auseinanderzudröseln, wer unsere Daten in die Finger bekommt. Also seien es die Dienstanbieter, für die ich mich ganz bewusst entscheide, zum Beispiel für E-Mail oder für Social Media. Oder dann gibt es natürlich auch noch ganz viele weitere Parteien, die Interesse an unseren personenbezogenen Daten haben. Ganz zuvorderst Werbetreibende, die Anzeigen schalten wollen, die möglichst gut zu uns passen. Also wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir dann draufklicken. Und das geht in der Regel dadurch, dass so Persönlichkeitsprofile gebildet werden anhand von Verhaltensdaten, anhand von Browser History, also welche Seiten habe ich aufgerufen, in welchem Zeitraum. Und auch so ein bisschen so soziodemografische Daten, ne? Wie alt bin ich? Lebe ich in einer Partnerschaft? All das kann man aus unseren Social-Media-Posts rausziehen. Bin ich vielleicht in dem Alter, wo ich mir vermutlich ein neues und ein Auto in dem und dem Preisrahmen kaufen werde oder sowas? Das sind alles Dinge, die die Werbeindustrie da rauszieht. Und das sind Sachen, die man nicht unbedingt möchte, wenn man einfach nur Social Media benutzen will. Man möchte nicht in diese ganze Maschinerie mit reinraken. Und deshalb gibt uns der Datenschutz in Form der DSGVO auch Möglichkeiten, zum Beispiel Auskunft zu verlangen oder unsere Daten auch umziehen zu können. Twitter ist ja jetzt so ein Phänomen, was gerade so ein bisschen eine Plattform, die so ein bisschen vor die Hunde geht, wo jetzt der Eigentümer gewechselt hat. Und da hat man vermutlich ein Interesse daran, vielleicht seine gesammelten Posts da einmal rauszuziehen als Archiv und dann vielleicht sogar in einem anderen Dienst zu importieren, im Idealfall. Das wird auch möglich gemacht durch die DSGVO. Die legt auch sowas fest. Das ist aufgezogen an verschiedenen Prinzipien wie Transparenz oder auch Recht auf Löschung. Und das ist jetzt neu geordnet worden mit der DSGVO, wie gesagt. Und was die DSGVO auch sehr schön Philosophisches mitgebracht hat, ist, dass jetzt alles, was ich mit Daten mache, mit personenbezogenen Daten, ne, sei es aufnehmen, speichern, löschen, auch selbst wenn ich nur eine E-Mail bekomme, das fällt alles schon unter diesen Datenschutz. Das war vorher nicht so. Da hat man noch unterschieden zwischen verändern und erstellen und löschen und so weiter. Und bei der DSGVO ist jetzt ganz philosophisch alles, was wir mit personenbezogenen Daten machen, einfach nur noch Verarbeitung. Und deshalb greift die eigentlich bei fast allen Dingen. Wie gesagt, wenn Organisationen wie zum Beispiel Vereine oder Unternehmen oder aber auch andere Privatpersonen unsere personenbezogenen Daten verarbeiten, also von uns Einzelmenschen. Wenn wir jetzt auch hier wieder einen Verein haben, jetzt kommt Verwaltungssprech, eine juristische Person also, dann greift die Datenschutzgrundverordnung nicht. Es geht wieder nur auf Einzelne, denn es geht ja um das Persönlichkeitsrecht der informationellen Selbstbestimmung. War jetzt ein bisschen groß ausgeholt, aber ich glaube, so einfach kann man es nicht erklären.
Alles gut, dafür sind wir ja hier. Und diese verarbeiteten personenbezogenen Daten, die führen dann dazu, dass ich zum Beispiel Instagram-Werbung bekomme, dass ich Werbeanzeigen vor YouTube-Videos bekomme, die andere nicht sehen, weil sie eben genau auf mich zugeschnitten sind.
Ja, genau. Und das funktioniert sogar website-übergreifend, wenn ich auf Reddit beispielsweise im deutschsprachigen Finanzen-Subreddit unterwegs bin, weil mich interessiert, was da Leute so für Probleme haben oder so. Und dann anschließend ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auf YouTube dann Werbung für irgendwelche Finanzberatungen oder ETFs oder was auch immer, Kryptowährungen bekomme. Sind bei mir auch schon sehr skurrile Ergebnisse bei rausgekommen oder auch so ein bisschen, ja gut, die Empfehlungsalgorithmen, das kennt man ja alle, ne? Wenn man einmal so ein wenn man einmal irgendwie sein Geschwisterkind oder so an den Rechner ranlässt, an YouTube, und dann kriegt man sofort nur noch, was weiß ich, Kindervideos oder Minecraft oder sowas empfohlen. Das ist natürlich auch nochmal eine Facette, aber das ist ja dann der Primärdienst der Plattform. Bei Datenschutz, auch bei der Datenschutzgesetzgebung ging es eher so ein bisschen auch darum, diese Seitenabflüsse von Daten, also zum Beispiel hin zu Werbetreibenden, so ein bisschen nicht zu, ja, vielleicht schon zu unterbinden, aber auf jeden Fall transparenter zu machen. Denn es gibt ja mittlerweile auch, so nervig diese Cookie-Banner sind, es gibt ja auch Browser-Add-ons, die einem dann automatisch alles ablehnen, ne? Dass es dann eben nicht weitergegeben wird an Dritte, die kein berechtigtes Interesse daran haben, außer jetzt zum Beispiel Werbung zu treiben. Also von daher, so schrecklich sie sind, so aus Benutzungspunkten, die Cookie-Banner, hintenrum haben sie dann doch wieder was Gutes getan.
Was es für uns als Verwaltung ja unbedingt zu vermeiden gilt, sind Datenpannen. Das heißt, man hört es immer wieder in den Nachrichten, dass bei Verwaltungen oder auch bei Firmen manchmal aus irgendwelchen Gründen Daten abfließen. Wie können wir als Verwaltung uns denn da am besten gegen wappnen?
Ja, also da ist dann natürlich die Technik gefragt, also vernünftige Absicherung der Daten, die verarbeitet werden, auch am besten keine Vermischung von Daten, die zusammen verarbeitet werden, denn so eine Verwaltung ist ja ein riesengroßer Datenverarbeiter. Die haben von uns Menschen ja alles Mögliche, von der Geburtsurkunde bis hin zu unseren Fahrzeugen, die da irgendwo zugelassen sind, und bis hin zu vielleicht Sozialleistungen, die wir empfangen oder empfangen haben. Also so super viele personenbezogene Daten, darum ein ganz schön großer Datenschatz, auf dem Verwaltung eigentlich so sitzen. Und jetzt kommt der Datenschutz und legt den Organisationen bzw. den Datenverarbeitern von personenbezogenen Daten anderer Leute halt Pflichten auf. Und das ist so ein bisschen extra Bürokratie obendrauf für die Verwaltung, was ich jetzt auch nicht so elegant finde. Man hat schon gemerkt, dass dieses Werkzeug der DSGVO eher zugeschnitten war auf die großen Player, auf die großen Plattformen, die Googles, die Metas, die, wen gibt es da sonst noch? Ja, Twitter gibt es noch. Also die sozialen Medien oder hier im chinesischen ByteDance, TikTok, die halt wirklich ganz viel Daten abschnorcheln und dann daraus riesengroße, tiefe Profile bilden. Und die kleineren Organisationen wie Verwaltungen, man denke da gerade so an kleine, so Samtgemeinden oder sowas, hängen dann da jetzt halt mit drin, so als Beifang in diesem großen Netz und müssen denselben bürokratischen Aufwand machen, den halt auch die großen Datenverarbeiter machen müssen. Und das sind dann ja so, das Herzstück ist erstmal zu erfassen, wo werden überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet und welcher Art sind das. Zum Beispiel wenn jetzt hier Meldewesen, wenn ich hier meinen Personalausweis ändern lasse, weil ich umgezogen bin, dann sind da natürlich die Daten, die auf dem Perso drauf sind, relevant und dann vermutlich auch noch diese Wohnungsgeberbescheinigung, die mein Vermieter mir gibt. Das ist dann zum Beispiel so ein Bündel an personenbezogenen Daten, was anfällt. Und dann muss man sich für jedes dieser Bündel, dieser Verarbeitungstätigkeiten, um so im Datenschutzsprech zu bleiben, dann als nächstes überlegen, okay, was für ein Risiko enthalten diese Daten? Also was ist das Schlimmste für die betroffene Person, wenn diese Daten in die maximal falschen Hände geraten? Ne? Und dann gibt es so Abstufungen, die unsere Landesaufsichtsbehörde für Datenschutz herausgegeben hat, ein sogenanntes Schutzstufenkonzept von A wie, ist egal, weil es quasi im Telefonbuch steht, und E ist halt das schlimmste Gefahr für Leib und Leben. Da haben wir im Verwaltungsbereich zum Beispiel so Frauenhäuser oder Kindeswohlgefährdung oder ne, so Zeugenschutzprogramme klassischerweise auch, wo dann tatsächlich Menschen in Lebensgefahr sind, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten. Und wenn man das rausgefunden hat, wie risikobehaftet diese Daten sind, dann ist der nächste Schritt, sich Maßnahmen zu überlegen, um die zu schützen, damit dieses Risiko bloß nicht eintritt. Und das sind die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen. Und da hat mein Kollege Daniel Sandfoss die schöne Redewendung geprägt, dass Datenschutz die Brechstange ist, um Informationssicherheit in eine Organisation zu bringen. Weil technische Maßnahmen, um Daten zu schützen, ist natürlich Informationssicherheit, Verschlüsselung und den ganzen Kram. Zugriffsbeschränkungen, Netzwerksicherheit, Trennung von Netzwerken, ich könnte jetzt ewig weiterreden. Und organisatorische Maßnahmen gibt es natürlich auch. Das können zum Beispiel Gesetze sein oder auch intern jetzt so Dienstvereinbarungen oder sowas, die der Personalrat und die Unternehmen, die Organisationsleitung, also die Verwaltungsleitung hier zusammen schließen oder Dienstanweisungen, wie zum Beispiel mit verschiedenen Daten umzugehen ist oder dass man zum Beispiel, wenn man ins Homeoffice geht, zu mobilen Arbeiten, dann keine supersensiblen Daten mitnimmt, sondern nur die, die mehr oder weniger bedenkenlos sind, selbst wenn sie in falsche Hände geraten, denn zu Hause hat man ja nochmal ein bisschen andere, Umgebung als bei sich im Büro, auch was so die Privatsphäre angeht.
Das heißt, personenbezogene Daten gibt es ganz viele, aber die sind unterschiedlich einzustufen. Also wenn jemand meine Schuhgröße weiß, ist es nicht so schlimm als jemand, der meine IBAN kennt zum Beispiel. Ist es richtig?
Ja, wobei man das nicht so pauschal sagen kann, dass eine Schuhgröße immer super unbedenklich ist. Es geht um den Zusammenhang. Und um den Kontext. Also gerade wenn wir jetzt mehrere personenbezogene Daten zusammen erheben, dann kann das heikler sein, als wenn wir die einzeln haben. Also es gibt jetzt nicht so ein Nachschlagewerk, was sagt, Geburtsdatum ist immer die und die Schwierigkeit, sondern es kommt auch darauf an, bin ich die einzige Person, die zum Beispiel diese Schuhgröße hat und es geht darum, dass irgendwo Spuren hinterlassen werden oder sowas, dann kann ich natürlich sehr leicht zurückidentifiziert werden. Die DSGVO selbst hat aber dennoch so ein paar Kategorien von Daten. Das sind die sogenannten Artikel 9 Daten oder entsprechend Kategoriedaten, die nochmal besonders schützenswert sind. Das sind so Sachen wie Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, aber auch Gesundheitsinformationen, ob ich jetzt zum Beispiel eine chronische Krankheit habe oder was anderes Gesundheitliches oder eine Schwerbehinderung, kann auch sein, gehört auch damit rein. Und die sind nochmal besonders zu schützen. Das steht nochmal explizit im Gesetz drin und da müssen wir dann auch besondere Maßnahmen ergreifen, um die zum Beispiel zu übertragen. Ganz klassische E-Mail geht da zum Beispiel nicht. Da braucht man schon Verschlüsselung.
Ah, okay. Und wenn wir jetzt nochmal auf eine etwas andere Ebene gehen, dann frage ich mich, was kann ich denn selber als Privatperson tun, damit ich meine eigenen Daten bestmöglich schütze?
Ja, auch da sind wir wieder bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen, aber so super viel, ganz ehrlich, können wir als Einzelpersonen gar nicht machen, weil wir ja unsere Daten tatsächlich meist in die Hände von anderen legen. Also da wäre es eher wichtig, unsere Diensteanbieter besonnen auszusuchen. Wie suche ich mir Diensteanbieter aus? Ja, das kann zum Beispiel sein, indem man guckt, wer hatte in letzter Zeit eine Datenpanne, wobei so eine Datenpanne dann natürlich auch direkt zu mehr Sicherheit führen kann. Aber wir geben da ziemlich viel Verantwortung in die Hände von anderen und dessen müssen wir uns schon irgendwie bewusst sein. Deshalb würde ich sagen, ist es gut, wenn man so ein bisschen gesunde Skepsis mit hat und sich vielleicht grundsätzlich überlegt, wem gebe ich hier gerade was von mir und wie okay wäre ich, wenn das jetzt irgendwie in falsche Hände gerät. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass man kein Social Media mehr benutzen soll, weil ich benutze es auch, ne? Das wäre, dann würde mir niemand mehr irgendwas glauben, ne? Wenn ich so anfange mit der Maximalforderung. Es gibt tatsächlich Leute, die das tun, Respekt dafür, aber ich glaube, so um die breite Masse zu erreichen, ist das nicht zielführend. Es hilft, sich sehr ein bisschen mehr Gedanken um Sicherheit zu machen, um Informationssicherheit, was aber zum Beispiel einfach nur bedeutet, dass man für jeden Dienst ein anderes Passwort hat. Beim Verwalten dieses ganzen Straußes kann dann zum Beispiel ein Passwortmanager helfen. Dann ist man nämlich nicht direkt komplett im Eimer, wenn ein Account gehackt wurde und das Passwort publik geworden ist, was dann tatsächlich nicht daran liegt, dass wir so ein schlechtes Passwort haben, sondern dass unser Diensteanbieter seine Daten nicht vernünftig absichern kann, ist auch immer so ein bisschen verzerrte Wahrnehmung. Und was auch hilft, was aber auch nervig sein kann, ich gebe es zu, ist Mehrfaktor-Authentisierung. Also, dass man zusätzlich zu seinem Passwort noch einen weiteren Beweis erbringen muss, dass man es selber ist. Das kennen wir in der Regel vom Online-Banking, da ist es nämlich gesetzlich vorgeschrieben durch die Payment Service Directive 2, also 2 auf EU-Ebene. Die sagt beim Online-Banking immer 2-Faktor und dass man dann einfach irgendwo noch einen Code rauszieht aus einer TAN-App oder den man per SMS bekommt, wie bei PayPal zum Beispiel. Oder es gibt auch so Authenticator-Apps, auch zum Beispiel von Google, da aber zum Glück ohne Datenschnorchelei. Oder auch von anderen Anbietern, das sind sogenannte TOTP-Apps, wo man dann so einen Code generiert. Oder wer im Videospielbereich sich häufiger rumtreibt, kennt das auch zum Beispiel von Blizzard oder von Steam, dass man dann auch eine Push-Nachricht bekommt mit einem Code, den man eingeben muss. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sich abzusichern, dass wenn dann die Daten beim Diensteanbieter abfließen und in falsche Hände geraten, dass man dann trotzdem nicht direkt gelackmeiert ist, weil man dann zusätzlich noch plötzlich so eine Push-Nachricht bekommt. Hier ist dein Einlog-Code und dann merkt man, ups, ich will mich hier aber gerade gar nicht einloggen, was ist da los? Dann hat man so eine kleine Art Alarmsystem, dass man direkt weiß, hier verschafft sich jemand gerade Zugriff auf meinen Account und hat sogar schon mein Passwort, aus welchem Grund auch immer. Das sollte ich mal ganz schnell ändern. Also da kann das zum Beispiel schon helfen als relativ einfache Maßnahme, die zwar auch ein bisschen nervig ist, das gebe ich zu, das ist leider immer so ein Trade-off, aber kann schon helfen. Deshalb bin ich auch zum Beispiel ein großer Fan von Face ID, auch wenn ich selbst kein Apple-Telefon habe, aus anderen Gründen, weil das nämlich auch das Ganze verwendet. Biometrie ist in der Hinsicht schön, weil man sich da nichts merken muss. Man hat es immer dabei, so sein Gesicht kann man nur sprichwörtlich verlieren, aber nicht tatsächlich. Und deshalb ist das ganz nett, aber auch hier muss man natürlich so ein bisschen die Fälschungsschwierigkeit mit einbeziehen. Fingerabdrücke eignen sich zum Beispiel nur bedingt, weil die hinterlasse ich wirklich überall jeden Tag, zum Beispiel an der Teetasse, die ich gerade in der Hand halte. Und wenn ich jetzt mich hier wieder verabschiede, hindert es einfach niemanden daran, hier das 3-Fragezeichen-Fingerabdruckset rauszukramen und dann hier meine Fingerabdrücke abzunehmen. Also das geht relativ einfach. Wer sich dafür weiter interessiert, dem empfehle ich die Vorträge von Jan Chrysler, genannt Starbuck, auf media.ccc.de. Sehr unterhaltsam. Face ID hingegen setzt die Messlatte relativ hoch, weil da nicht nur ein Bild vom Gesicht gemacht wird, sondern tatsächlich ein 3D-Scan. Und da müsste man schon irgendwo mich K.O. hauen und irgendwie eine Gipsmaske abnehmen, Gipsabdruck nehmen und dann ist das schon deutlich aufwendiger. Es geht natürlich, aber auch Kriminelle machen in der Regel nur das, wozu sie auch Motivation haben. Und wenn ich jetzt als normaler Durchschnittsmensch, da glaube ich, nicht so viel Aufwand wert. Aber das muss natürlich auch hier wieder jeder für sich entscheiden. Wenn ich zum Beispiel irgendwo gewalttätige Ex-Partnerschaften noch habe, vor denen ich mich schützen möchte, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage, als wenn ich mich nur vor, dem Geschwisterkind in meinem Haushalt schützen will, was vielleicht lieber mein YouTube gucken will oder so. Das ist dann eine Individualbetrachtung, aber da gibt es schon vieles, was dann auch im Bereich der Informationssicherheit angesiedelt ist.
Weil wir gerade über Social Media geredet haben, wie ist das denn? Sind Konzerne, die zum Beispiel in den USA oder in China sitzen, dem hiesigen Recht, also in dem Fall der DSGVO, unterworfen und deswegen gibt es gerade auch so viele Streitigkeiten vor Gericht?
Ja, das, also grundsätzlich hast du recht, ja. Die unterliegen hier in Europa der DSGVO, aber gerade in den USA In China auch, aber in den USA kenne ich mich ein bisschen besser aus mit der Gesetzeslage, gibt es leider so zwei Gesetze, die mit der DSGVO absolut unvereinbar sind. Die wurden im Nachgang an die Terroranschläge des 11. September 2001 erlassen. Das ist einmal der Patriot Act, das Patriotengesetz, und einmal der Cloud Act, also das, naja, Wolkengesetz. Und die erlauben es US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, Daten von EU-AusländerInnen, also zum Beispiel uns aus Europa, die von US-amerikanischen Unternehmen verarbeitet werden, zum Zwecke der Terrorismusbekämpfung zu durchleuchten. Also was da quasi der Sinn dieses Gesetzes ist: wir alle AusländerInnen aus US-Perspektive werden unter Generalverdacht gestellt und deshalb dürfen unsere Daten, die zum Beispiel bei Microsoft oder bei Google oder bei Facebook, Meta, WhatsApp, was auch immer, gespeichert sind, von den Verfolgungsbehörden, von den Strafverfolgungsbehörden durchleuchtet werden, zum Zwecke der Terrorismusabwehr. Und das steht krass im Gegensatz zur DSGVO, die sagt, wir dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn wir einen konkreten Zweck haben, zum Beispiel um diesen Social-Media-Dienst bereitzustellen, und dann auch nur in dem Rahmen. Keine Zweckentfremdung und auch keine Vorratsdatenspeicherung. Und da sehen wir schon den Clinch. Man hat versucht, mit transnationalen Abkommen das Ganze irgendwie so ein bisschen hinzubiegen, dass es klappt. Das war einmal das Safe Harbor Abkommen und dann das Privacy Shield Abkommen. Und die wurden aber beide vom EuGH kassiert. Da hat nämlich die Bürgerrechtsbewegung None of Your Business, NOIB, gegründet vom österreichischen, damals auf jeden Fall noch Jurastudenten Max Schrems, darum nennen sich diese Urteile manchmal auch Schrems 1 und 2, dann zerklagt und tatsächlich erfolgreich, also das EuGH hat bestätigt, das ist hier unvereinbar mit der DSGVO, da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Und ganz ähnlich sieht es auch mit der Rechtslage in China aus. Ich glaube, da hat der EuGH noch nichts zu gesagt, aber ich glaube, da wurde auch noch gar nicht probiert, das irgendwie in Einklang zu bringen, weil ich glaube, allen Beteiligten klar ist, dass das einfach nicht läuft.
Okay, und wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, was könnte die Zukunft bringen? Siehst du eher Risiken oder eher Chancen für den Datenschutz?
Naja, also der Datenschutz bleibt der Datenschutz. Die DSGVO ist eigentlich laut ursprünglichem Plan dran für eine Novellierung, aber die ExpertInnen sind sich relativ einig, dass das nicht kommen wird, weil wenn man das Ding einmal anfasst, dann stürzen sich direkt alle und EU-Politik ist ja nochmal so ein ganz anderes Pflaster, auch was Lobbyismus angeht, dann stürzen sich direkt alle von den Großen, von den Kleinen, von den Bürgerrechtsbewegungen sofort drauf und würden das Ding auseinanderreißen und ich glaube deshalb ist man sich auch bewusst, dass wir das einfach so lassen, wie es ist. Und das wird jetzt vermutlich noch längere Zeit so bleiben. Und stattdessen ergänzen, flankieren mit so Spezialgesetzen. Eine Sache, die für die Verwaltung auf jeden Fall gerade sehr spannend ist, ist die Geschichte Microsoft 365. Vielen Leuten finden es sehr schade, dass wir nicht zeitgemäß im Vergleich zur Privatwirtschaft arbeiten können, also sprich mit cloud-basiertem Office, wie zum Beispiel Microsoft 365 und Teams und so weiter, weil nämlich da dieser Widerspruch ist. Microsoft ist ein US-amerikanisches Unternehmen und wenn wir Microsoft 365, also die Cloud-Dienste benutzen, landet das auf Microsoft-Servern und fällt dann unter Cloud Act, Patriot Act und haben wir dann ein Problem mit der DSGVO, was gerade noch mal viel, viel brisanter wird, weil wir ja sehr viel personenbezogene Daten von BürgerInnen verarbeiten in der Verwaltung. Deshalb hat die Datenschutzkonferenz in Deutschland, also der Zusammenschluss der Datenschützer der Länder und des Bundes, glaube ich auch, aber ich weiß es gerade nicht, hat in einem Positionspapier gesagt, Microsoft 365 ist unvereinbar, darf nicht von öffentlichen Stellen eingesetzt werden. Und jetzt gibt es aber gerade Bestrebungen, aktiv, auch gemeinsam mit Microsoft, das Ganze so hinzubiegen, dass man zum Beispiel, ich bin da absolut nicht drin, das sind jetzt nur Mutmaßungen, dass man zum Beispiel besonders abgeschottete Rechenzentren benutzt oder vielleicht sogar irgendwie einen Subunternehmer einkauft, der das dann auf europäischer Ebene handhabt, dass man das irgendwie hinbekommt, dass Microsoft 365 nur in Europa die personenbezogenen Daten verarbeitet und deshalb dann auch nutzbar sein wird, hoffentlich, für die Verwaltung und andere öffentliche Stellen. Also das ist jetzt Stand Mitte September 2023. Wir werden mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich auch. Was würdest du sagen, sind Verwaltungen, weil die eben so viele sensible Daten von Bürgerinnen und Bürgern haben, besonders gefährdet für Cyberangriffe?
Verwaltungen könnten schon besonders gefährdet sein, würde aber eher sagen, auf dem Tableau der Kriminellen sind die eher so ein bisschen Beifang. Weil gerade wenn wir uns Ransomware angucken, also diese Erpressungssoftware, die dann Daten großflächig verschlüsselt und dann Lösegeldforderungen reinzieht, diese Kriminellen beißen bei Verwaltung häufig eher auf Granit, weil als Verwaltung sagt man dann natürlich, wir zahlen nicht und die haben auch nicht so das wirtschaftliche Risiko. Wenn man im Gegensatz da zum Beispiel mittelständisches Unternehmen hinstellt, was dann sagt, okay, unsere Daten sind jetzt verschlüsselt, das sind alle unsere KundInnen-Daten, unser geistiges Eigentum, unsere meinetwegen Konstruktionszeichnungen, unsere Patente, alles Mögliche, unsere Geschäftsgeheimnisse sind da drin und wenn wir jetzt nicht dieses Lösegeld bezahlen, dann können wir direkt Insolvenz anmelden. Und das ist natürlich eine ganz andere Drucksituation, eine ganz andere Ausgangslage und eine Erhebung, ich glaube, von letztem oder vorletzten Jahr aus den USA, genauso unter mittelständischen Unternehmen, zeigt, dass die tatsächlich zahlen. Also die durchschnittliche Lösegeldsumme, die bei so einem Angriff gezahlt wird, ne, und wir reden hier vom Durchschnitt, also es gibt Ausreißer auch nach oben, waren irgendwie 500.000 US-Dollar. Also diese Ransomware-Branche, gerade dieser Markt mit Erpressung und Geld rausdrücken, der boomt wirklich und weil wir von Kriminellen reden, brutto gleich netto, professionalisiert sich zunehmend und wird auch weiterhin ein heißes Thema sein, auch für die Verwaltung und dann hat man natürlich auch direkt so ein Data Breach und was dann auch sehr unangenehm sein kann. Ich war zum Beispiel jetzt kürzlich betroffen, als in Hannover die GVH, die Verkehrsbetriebe, also die Öffis, befallen waren. Die haben glücklicherweise, jetzt so ein kleiner Schwenker in Richtung kritische Infrastrukturen, die haben glücklicherweise ihre Netze relativ vernünftig getrennt gehabt. Das heißt, die Bahnen konnten weiterfahren. Was so ein bisschen das Problem war, dass die keine neuen Tickets verkaufen konnten und so ein bisschen die Verwaltung im Backend war betroffen. Also auch meine KundInnen-Daten sind dann irgendwo abgeflossen. Da wurde ich informiert. Das ist auch erstmal ein Vorteil der DSGVO, dass man überhaupt weiß, dass irgendwas ist. Und ja, fühlt sich schon nicht so cool an. Ich weiß jetzt nicht, wie sensibel die Zahlungsdaten waren, die dahinterlegt waren. Und ja, also aber bisher zum Glück noch keine dubiosen Abbuchungen seitdem. Mal schauen, wie das noch weitergeht. Und wenn Verwaltungen natürlich jetzt hier von Ransomware betroffen sind, zum Beispiel Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die haben das auch sehr detailliert und öffentlich aufgearbeitet, wie das Ganze passiert ist, da sind dann natürlich auch Daten ins Darknet abgeflossen in die Hände von Kriminellen. Und wenn das halt so Sachen sind wie, ne, ich bekomme Sozialhilfe oder hier Arbeitslosengeld 2, Bürgergeld, dann sind das ja ganz schön sensible Daten, die da überall rumliegen und die jetzt vermutlich auch einfach irgendwo im Darknet rumschwirren und vielleicht verkäuflich oder sogar gratis zu bekommen sind. Ist nicht so schön. Aber Datenschutz kann nicht helfen, dass das, naja, macht ein bisschen Druck in Richtung, dass es nicht so häufig passiert, weil eben natürlich diese technisch-organisatorischen Maßnahmen ergriffen werden müssen für bestimmte risikobehaftete Daten. Und die Landesbehörden für Datenschutz, die gucken da auch drauf. Also die machen auch Stichprobenprüfungen, auch Kommunalverwaltungen werden Stichproben geprüft zu gewissen Themen, zum Beispiel Gesundheitsdienst kürzlich wegen Corona und so weiter. Also da gibt es schon etwas erhöhte Aufmerksamkeit und ein bisschen Druck, wenn auch keine Sanktionen gegen Unternehmen, können die Aufsichtsbehörden Sanktionen verhängen. Da gab es einen sehr spektakulären Fall mit einer sehr hohen Millionenstrafe gegen Amazon in den USA, also jetzt nicht DSGVO, aber von der, ich glaube, Federal Trade Commission war das, die dann eine fette Strafzahlung bekommen haben, weil nämlich Alexa, deren Sprachassistent, insbesondere Sprachdaten von Kindern unzulässigerweise gespeichert und ausgewertet hat. Also da hat die USA mal richtig draufgehauen mit dem Bannhammer, mit der Strafzahlung, aber auch andere große deutsche Unternehmen wurden schon belangt aufgrund der DSGVO, Deutsche Wohnen oder Notebooks billiger und Verwaltung bekommen keine Strafzahlung, aber es ist trotzdem unangenehm, da irgendwie so rausgefischt zu werden, auf den Präsentierteller gestellt zu werden und betroffene Personen, deren Daten in die falschen Hände geraten sind, die einen Schaden dadurch erlitten haben und sei es ein Ansehensschaden, die können natürlich auch Schadensersatzforderungen an Verwaltung stellen. Also da ist man nicht ganz gefeit vor dem Richter.
Wir können also festhalten, Datenschutz bedeutet doch deutlich mehr als nur kleine nervige Cookie-Fenster auf Websites wegzuklicken. Ich habe in den letzten Minuten sehr viel Neues erfahren. Ich hoffe, es geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Caro, dir ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst und hoffentlich sehen und hören wir uns bald mal wieder. Mach's gut, ciao.
Gerne wieder. Danke sehr. Ciao.
Das war's mit Neues aus dem Digital für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet dem Thema Datenschutz ein bisschen was abgewinnen. Und in der nächsten Folge, da geht's in eine ganz andere Richtung. Da sprechen wir nämlich über Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ganz konkret über das Projekt 5G Nordnet. Was sich dahinter verbirgt, darüber rede ich am 27. Oktober mit Dr. Peter Oswald von der Südniedersachsen-Stiftung. Seid gespannt und auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao.
Neues aus dem Digital. Der Podcast vom Landkreis Nordrhein.